Ladies and gentlemen, what a delight it is to be back with you out here in the heart of the French capital, Paris, moments away from the official reveal for the 2023 edition of the Tour de France and the Tour de France Femme avec Swift. Le plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, donc.
Bro, mine a whip, it's a fire. Bro, mine a whip, it's a bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
Na, in dem Sinne, Julie, herzlich willkommen und bienvenue, würde ich sagen.
Genau, bienvenue, salutation de Paris. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr schon am Anfang gehört habt, im Intro vom guten Marc Chavez, der eine oder andere kennt ihn oder kennt die Stimme auf jeden Fall, von der Tour de France beim Start, beim Départ oder auch im Ziel. Der macht eigentlich seit gefühlt 150 Jahren immer die Ansagen. Der ist auf der Bühne, macht die Stage Introduction, halber Ami, halber Franzose. Müsste ich auch mal das Interview, was ich mit ihm gemacht habe, jetzt nicht in Paris, aber bei Alpe d'Huez mal hochladen. Genau. Wie ihr gehört habt, ich war bei der Präsentation von der Strecke 2023. Da gibt es sicherlich die eine oder andere Frage, die du hast, Bene.
Auf jeden Fall, ja. Ich find's erstmal voll geil. Ey, diese Stimme, die bringt einen direkt in so einen Modus irgendwie, ne? Das ist richtig witzig. Auch wenn man das ja sonst viel auf oder hauptsächlich irgendwie auf Deutsch guckt, auch mit deutschem Kommentar, man kriegt diese Stimme irgendwie doch mit, ne? Oft ist irgendwie am Anfang, dass man so, wenn der Kommentar noch nicht eingesetzt hat und die irgendwie die Abfahrt ist bei denen. Irgendwie verbindet man das dann doch sehr mit Tour de France. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich hab ein bisschen Bock bekommen jetzt auch so irgendwie mit deinem. Ich habe deine Stories gesehen. Ich habe mich perfekt vorbereitet auf die Podcast-Folge. Ich habe nämlich deine Reels nicht geguckt. Deswegen kannst du gleich alles erzählen zu den Strecken der Männer und der Frauen. War die Vorstellung von Tour de France und Tour de France Femme avec Swift für 2023. Und ja, bin krass gespannt. Es war ein Riesensaal. Es ist ja wirklich ein Riesenakt in Frankreich, ne? Also ein Monster-Event.
Auf jeden Fall. Also, wie ihr jetzt vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich von Berlin nach Paris gereist, um mir heute, wir haben heute den Donnerstag, die Präsentation, wie du schon gesagt hast, von den Girls und von den Boys, die Strecken, wo geht's lang, wann geht's los, mir angeschaut, beziehungsweise wurde da eingeladen, beziehungsweise hatte eine Karte bekommen. Mir ist dann aber auch schon wieder beim Eingang aufgefallen. Also das ist, wie heißt der Laden nochmal? Riesiges Gebäude, nicht Palais de Tokyo. Ach ja, ich bin auf jeden Fall wieder
geschrieben. Ich war noch nie in Paris, ich kann dir nicht helfen.
Okay.
Louvre.
Ähnlich, also ein riesiges Gebäude, Kongresssaal de Paris, so in etwa hieß es. War halt, ja, wie gesagt, waren die Vorstellungen, es waren geladene Gäste da. Am Eingang habe ich schon wieder gemerkt, wieder diese Tour de France, wer hat welchen Passierschein. Also die SWAT-Team steht auf dem Dach mäßig, die Undercover-Cops, die Franzosen wieder ganz nervös von der ASO. Und da gab es anscheinend auch wieder verschiedene Tickets oder Einstufungen, die man bekommen hatte. Ich hatte das rote Ticket. Hätte ich das weiße Ticket bekommen, wäre ich danach oder hätte ich danach noch in den VIP-Area gehen können mit Cocktails und Co. Aber ich glaube, dann hätten wir den Podcast morgen aufnehmen müssen oder ich hätte hier was zusammengeleilt, weil dann, ich glaube, um kurz vor zwei, Viertel nach zehn hat es angefangen, bei Eingang, elf ging es los. Um zwei war es, glaube ich, fertig. Wenn ich mir da schon die Cocktails reingezwitschert hätte, dann wäre jetzt auch erstmal ja, aus dem Aus.
Ja, nächstes Jahr. Und dann machen wir einfach direkt Live-Podcast und nehmen vor Ort auf. Aber nimm uns mal ganz kurz mit, wie ist denn der Ablauf vor dieser Veranstaltung? Also man kennt es ja irgendwie so ein bisschen aus dem Fernsehen, den offiziellen Teil, ne, dass man halt irgendwie sieht, okay, Prudhomme kommt auf die Bühne und stellt dann halt irgendwie so mit toller Infografik die Strecke vor. Wie ist denn das so? Wen hast, wie nah kommt man an die Leute ran? Wen hast du denn gesehen? Wer war denn von den Stars so da?
Genau, also von den Stars war, also wie gesagt, es ist ein riesiger, wie ein riesiger Kinosaal oder ist eigentlich auch ein riesiger Kinosaal, riesige Leinwand, so Cinemax-mäßig. Genau, ganz, ganz vorne war Promi, Special Press etc. pp. Also man hat viele Anzugsträger gesehen, dann irgendwie gefühlt war das halbe französische Militär auch da, gab es so einen Bereich. Also ich gehe mal davon aus, sind dann die Vertreter von dieser Police Nationale, weil es ja auch ein...
Das sind die Jungs aus den Kampfjets, die da immer die Flagge fliegen.
Genau.
Die müssen aber auch wissen, wo sie langfliegen müssen.
Genau.
Die machen dann so Notizen, so, okay, da geht's lang, Paris, Champs-Élysées. Stimmt, okay, cool.
Das sagt mir was. Genau, also im vorderen Bereich waren würde ich mal sagen, so Exclusive-Vertreter von den ganzen Sponsoren und so weiter. Ganz vorne war auch eine Reihe, wo dann halt die ganzen Profis auch gesessen haben. Und wie du es schon angesprochen hast, Prudhomme und die Präsidentin von Tour de Femmes mit Swift, die Frau von Alaphilippe, Marion
Rousseau.
Genau. Ja. Die haben dann so gesagt, eröffnet, beziehungsweise Marc Chavez hat es eröffnet, der Kommentator, und hat dann so gesagt, die Top-Fahrer und Fahrerinnen erstmal so präsentiert. Die sind immer Girl-Boy über die Bühne gelaufen. Viele Franzosen, war aber auch Mark Cavendish dabei, dann Pogacar war da. Wen hatten wir denn? Matthew war auch da. Dann hatten wir noch, wen hatten wir denn noch von AG Deuxerre, auch der ältere.
Von Avermaet?
Genau, der war zum Beispiel auch da. Genau, die sind dann über die Bühne gelaufen und dann hat er was dazu erzählt. Hier, geil, dass ihr da seid. Let's go.
Und dann, das ist ja tatsächlich spannend, ne? dass Cavendish ja nächstes Jahr die Chance hat in einem französischen Team, der wechselt ja zu B&B Hotels,
genau,
dass der die Chance hat, den ewigen Rekord bei einem französischen Team quasi einzustellen oder zu verbessern. Das wäre natürlich für die ein Riesencoup, weil sonst würde ja sich ja niemand für einen Cavendish bei B&B Hotels scheren bei so einer Präsentation, wenn er nicht die Chance hätte, tatsächlich da endlich mal den Sack zuzumachen mit seiner Karriere und danach einfach mal zu chillen.
Genau, noch einen französischen Termin. Die haben ja jetzt, sind ja jetzt auch auf Lookbikes, habe ich auch gelesen.
Ja, wieder. Die waren ja immer auf Look und dann, was waren die, auf De Rosa? Nee, Cofidis ist auf Look.
Cofidis, sorry.
Ja, Cofidis war De Rosa und ist jetzt wieder auf Look.
Genau.
Ja. Hü oder Hot, also weiß ich jetzt nicht.
Ja, ja. Am Ende des Tages irgendwann müssen sie Standard fahren, gell?
Ja,
naja, genau, und dann Marion Rousse und Christian Prudhomme haben dann so gesagt, sich so ein bisschen den Ball hingespielt, hier herzlich willkommen, dass ihr alle da seid und genau, was ansteht und dass es letztes Jahr eine geile Tour war und auch der Auftakt mit den Girls, dass es Bock gemacht hat. Und es wurde dann, sagen wir mal so von der Reihenfolge, erstmal Marion hat die einzelnen Etappen von Tour de Femme vorgestellt.
Wie läuft das da jetzt ab? Wie viel Etappen kriegen die? Wie viel wird da gleich gezogen?
Genau, also es gibt bei den Damen gibt's 8 Etappen. Und es geht los bei den Damen. Dann, wenn bei den Herren die Tour de France zu Ende ist, also sprich vom 23. bis zum 30. Juli ist Tour de Femme und vom 1. bis zum 23. Juli ist die Tour de France der Herren.
Wie finden wir das?
Wie bitte?
Wie finden wir das? Finden wir das gut, dass es danach läuft oder hätten wir es lieber, dass es... Dass die letzte Woche parallel ist, kacke eigentlich, ne? Ich glaube, dieses Jahr war es eigentlich ganz gut, weil man hatte nach der Tour de France nicht diese Depri-Phase, dass die Tour de France zu Ende ist, sondern konnte direkt weiter Frauen-Tour de France gucken. Genau. Also finden wir eigentlich gut, ne?
Und letztes Jahr war es ja auch so, dass die angefangen haben am selben Tag in Paris, wo die Jungs halt in Paris angekommen sind, was natürlich nochmal ein ganz geiler Aufhänger war, weil dann die ganze Presse in Paris war. Und man so gesagt dann für das Finale erst die Damen gesehen hat für die erste Etappe und dann das Finale von den Herren. Und diesmal ist es so, dass sie in Clermont-Ferrand anfangen. Also sprich ein bisschen weiter weg von Paris. Aber im Großen und Ganzen kann ich mir vorstellen, dass es da auch auf jeden Fall rund geht. Ja, und zu den Etappen, also ich sag mal so, ja, die haben auf jeden Fall was zu tun, die Girls. Ja, also das ist jetzt nicht ohne von den Profilen. Die Etappen, Etappe 1, also ob man jetzt jede einzelne Etappe irgendwie jetzt erwähnt, aber wir haben im Endeffekt die Etappen, es gibt ein Einzelzeitfahren, Individual Time Trail, was mit 22 Kilometer ist. Dann gehen sie mal hoch zum Tourmalet. Es gibt eine größere Etappe mit 177 Kilometer, das ist die Etappe 4. Ich sag mal so, die Präsentation von den Herren oder von den Damenstrecken ist vom Tour de France-Style derselbe. Schöne Region, ja. Geile Städte, Best of Frankreich und auch immer mal wieder, wie gesagt, ein paar Banger drin, dass die Leute wissen, okay, es ist halt noch die Tour de France. Ja? Also
wie ist das bei den Frauen jetzt erstmal? Wie sind die Profile der Etappen? Ist es mehr sprintlastig, eher berglastig? Oder?
Also wenn ich mich hier mal durchschaue oder mich noch recht erinnere, also die haben einige Bergetappen, auch mit Bergankunft. Ja? Also das ist zum Beispiel, klar, Etappe 7, Richtung Tourmalet mit 90 Kilometern. Da sind sie, machen sie zwei Berge mit 1490 Meter Col d'Aspin und halt den Tourmalet mit 2110 Kilometer. Und da geht es auch schon auf jeden Fall gut hoch. Ja, also da geht es dann los bei 2,9% und dann aber auch richtig schön gleich auf die 6 bis 9 und dann steht da einfach, geht es weiter ab 9%.
Krass.
Okay. Etappe 6 ist eigentlich ein bisschen flach, aber trotzdem noch ein paar kleine Kuppen drin. Etappe 5 auch berglastig, auch 1, 2, 3, 4. Berge drin, Etappe 6, 1, 2, 3, 4 auch. Etappe 3, 1, 2, 3, 4, 5 Bergwertung. Etappe 2, 1, 2, 3, 4, 5, genauso wie bei der vierten.
Okay, krass.
Und Etappe 1 haben sie nur eine kleine, die ist ein bisschen flach. Aber ja, also da geht es auch
auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wie die Teams sich aufstellen, ob da zum Beispiel eine Lorena Wiebes, die ja die Sprints dieses Jahr krass dominiert hat, ob die da hinfährt, ob das, fährt Annemiek van Vleuten eigentlich noch?
Genau.
Oder hat die aufgehört? War die da?
Achso, ja genau, die war auch da.
Ja, okay, ja.
Ich habe alles auch nochmal, sagen wir mal, gelivestreamt über den 8000 Watt Kanal. Dachte ich mir, ach komm, ich mache das einfach mal, weil ich habe aber erst vorhin geguckt, okay, beim Giro d'Italia hatten die einen Livestream auf Instagram. Und dann habe ich geguckt bei Tour de France, okay, haben die nicht. Dann habe ich nochmal mit zwei verschiedenen Accounts geguckt, weil manchmal ist ja, wird es hier direkt nicht Story-Highlight gezeigt, obwohl Livestream immer on top ist. Aber dann hatte ich auch kurz nochmal beim Livestream reingefragt. Und da meinten die auch, nee, es gibt einen Livestream, aber nur auf der Tour de France Seite und da muss man dann irgendwie Mitglied Login Tour de France Club sein.
Also, aber ist auch geil, das kann man bei dir beide Präsentationen komplett gucken, ne?
Genau. Ist alles auf Französisch, ne?
Noch besser.
Die Kommentare. Aber man sieht, sagen wir mal, die Profile, die Städte, die Berge. Ja. Also im Endeffekt geht los in Clermont-Ferrand, so Mittelfrankreich, Massif Central.
Bei den Männern auch? Die fangen auch in Clermont-Ferrand an? Oder wie sieht es bei den Männern aus?
Bei den Männern sieht es wiederum anders aus. Die fahren eigentlich entgegengesetzte Richtung. Da geht es los in Spanien, im Baskenland, in Bilbao. Direkt am Guggenheim-Museum.
Geil.
Also,
Bilbao ist eine schöne Stadt, aber wird jetzt irgendwie gerade gestreikt. Ne? Irgendwie ist da in Spanien ein großer Streik.
Ist jetzt gerade?
Streiken.
Oder?
Ja.
Okay.
Ja, irgendwie alles wird bestreikt.
Ah, ja,
einmal
ja.
Alles.
Ah ja, dann haben wir jetzt
Streik komplett.
Genau, können sie noch bis zum 1. Juli 2023 streiken, weil dann ist Tour, dann gibt es keinen Streik.
Dann gibt es keinen Streik. Dann kommt hier französisches SWAT-Team und sagt, nein, kein genau. Streik.
Nee, nee,
wir fahren jetzt Radrennen hier.
Genau, also bei den Franzosen ist so bei den Herren, also so, es geht los im Baskenland mit zwei, drei Etappen, drei Stück. Und dann geht es rüber Le Land, also da Richtung Bayonne, dann nochmal in die Pyrenäen. Von dort geht es dann eigentlich auch wieder Richtung Massif Central über Limoges. Von dort dann eigentlich relativ zügig in die Alpen. Und da gibt es auch, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Alter.
8, 9 Etappen in den Alpen. Dann relativ, vorletzte Etappe ist Belfort-Markstein. Und dann gibt es einen großen Transfer Richtung Paris. Also Bretagne, Normandie ist nicht dabei. Südfrankreich, also Côte d'Azur und alles, was da unten ist, ist diesmal auch nicht dabei.
Krass.
Korsika ist auch nicht drin.
dafür die halbe Tour in den Alpen.
Genau.
Krass, ey.
Genau, das
war. Also ist heftig, ne? Weil wenn die da Wetter schlecht haben, dann haben die da richtig lange Wetter schlecht, ne? Das ist da nicht eine Etappe, sondern dann. Das ist krass.
Meinte dann auch so Christian Prudhomme bei der Präsentation. Ja, und dann, wenn man dann irgendwie gefühlt nach Wochen aus den Alpen raus ist, gibt's noch so zwei Etappen für die Sprinter, die noch am Leben sind. Und dann ist man auch schon wieder in Paris.
So. Das ist krass, das ist echt krass, weil welcher Sprinter schafft denn, was meinst du, 8 Etappen in den Alpen oder was?
Ja, warte mal, ich kann es mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sowas im Drehen. Einer von der ASO, krass. Den habe ich auch auf Instagram, der hatte sich nämlich gefreut, der meinte irgendwie, weil der auch aus den Alpen kommt, meinte, mehr als 9 Etappen in den Alpen, also geht er auf jeden Fall krass hoch und runter und dann auch noch mit Massif Central und so, also
krass, gewinnt Pogacar den Sprint auf dem Champs-Élysées.
Ja, muss.
Muss. Kein Sprinter mehr übrig.
Ja, muss.
Hart, ey, aber geil, aber cool. Haben die was gesagt, warum das ist? Hat es logistische Sachen, wegen man will nicht zu viel rumfahren und so weiter und so fort? Weil wir dann könnten die ja rein theoretisch, müssten die ja gar nicht so viel Hotels wechseln und, weißt du, so ein bisschen noch umweltmäßig.
Ja, also gut, das sprechen die natürlich jetzt nicht so direkt an, wenn sie jetzt noch keine direkte Lösung haben. So, also in den letzten Jahren war ja immer so mit der E-Mobilität ein großes Ding. Aber wenn ich mir jetzt so den Plan so grob anschaue, ist eigentlich vom Transfer her gibt es nur einen großen. Das ist da die vorletzte Etappe von Belfort Richtung Markstein. Da oben, was ist denn das? Da hinten bei, bei Belfort. Da in der Nähe von, was sind das da bei uns? Landau, Saarbrücken, da auf der anderen Seite.
Da
geht es dann
was Richtung Champs. Ist das so Elsass oder was ist das?
Ja, das ist da hinten so Elsass-Lothringen, so die Ecke, würde ich sagen.
Ja.
Da ist ein größerer Transfer. Und sonst würde ich mal sagen, zwei kleine, also die du mit dem Auto auch entspannt und mit dem Bus abfahren kannst. Weil das war ja, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben sich auch viele beschwert, dass sie teilweise irgendwie eine Etappe in der Bretagne, dann die nächste war dann irgendwie
wieder. Ja, und das finde ich auch voll unnötig. Also das ist ja totaler Quatsch. Voll. Also ich verstehe den einen großen Transfer mit Grand Départ ist woanders und dann muss man rüber machen, irgendwie jetzt mit Kopenhagen, ja. Also kann man sich auch überlegen, muss das so weit sein oder irgendwas, aber ich finde, wenn man es dann innerhalb der Tour de France vermeiden kann, dann ist doch super.
Ja.
Finden wir gut.
Genau, also das hatten wir jetzt nicht so direkt angesprochen oder so, wo ich mir dann aber auch gedacht habe, okay, wie sieht es denn nächstes Jahr aus? Okay, hier, wir haben jetzt, Wutwinter dürfen wir heizen, Gaspreise, Energie. Da gab es jetzt auch nichts irgendwie, wo die sich dazu geäußert haben. Okay, ist die Tour de France, ist es Sommer, da muss eh nicht geheizt werden. Aber es kann natürlich sein, dass es da vielleicht so von ein paar Städten oder so oder bei anderen Events, die von der ASO geplant sind für nächstes Jahr, dass es da vielleicht Start in der Stadt und Zielankunft und Startankunft, die vielleicht andere Probleme jetzt ein bisschen haben, als zu sagen, ob die Fußgängerzone für einen halben Tag gesperrt wird oder für einen Tag. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das vielleicht unterm Tisch noch diskutiert wird.
Ja gut, aber auch zum Beispiel, dass wenn du lange in den Alpen bist und da zumindest, wenn überhaupt kurze Transfers für komplett Teams und Staff und so hast, ne? Also wenn diese Kolonne an Bussen da für ein paar Tage stehen bleiben kann, ist ja auch schon mal viel gewonnen.
Voll. Voll.
Insofern, also hoffen wir mal, dass es sich das. Also die können dazu auch gar nichts, die werden da ja keine Zahlen haben, weil viel die da irgendwie einsparen, also können die ja gar nichts zu sagen. So, aber falls es der Grund ist, dass die Strecke so ist, dann finde ich das schön. Mhm. Ich finde das schön. Ja. Vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun und die haben einfach, waren unkreativ und haben sich gedacht, so hier, Tour des Alps, immer gut.
Ja, ich muss dich eh erstmal vorstellen. So, was halt auch immer ganz witzig ist, dass sie dann immer so sagen, einmal haben die gesagt, ah ja, das war die Etappe vom 14. Juli vor 4 Jahren, die fahren wir jetzt aber entgegengesetzt. Oder es gibt ja immer mehr wieder Städte, wo es losgeht, die man über die letzten Jahre immer mal wieder über die letzten 100 Jahre immer mal wieder durchfahren werden und so. Ja? Dass denen da halt auch nie irgendwie, sagen wir mal, wenn ich mir vorstelle, Tour de France in 300 Jahren, dann so, ja gut, was fahren wir denn jetzt? So. Aber diesmal, wie gesagt, es geht unten im Baskenland los, geht eigentlich quer durch Frankreich, direkt über Massif Central in die Alpen und dann zack, nach Paris. Ja,
das ist doch geil.
Grob zusammengefasst, die längste Etappe, ich glaube, das ist die mit 209 Kilometer, die geht direkt am zweiten Tag los. Und ich meine, das Baskenland, Baskengrundfahrt ist ja eh ein interessantes Rennen. Da fahren sie auch irgendwie gefühlt 2 Kilometer und haben gleich irgendwie 50.000 Höhenmeter drauf. Also da wird auch direkt erstmal, selektiert, aber gerade auch mit dem Wetter. Ja, das ist ja auch oft da, dass es da dreimal am Tag regnet und so. Das könnte ich mir vorstellen, dass auch ein bisschen für die Teams, dass da nochmal krass durchgewürfelt wird. So, ja.
Voll. Wer war Van der Poel da?
Nee. Also jetzt, wie gesagt, also von den Stars so. Also ja, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, Pogacar, Matthews, also der Bling.
Michael Matthews.
Ja. Cavendish. Dann die Franzosen waren ein paar, Gaudu, der glaube ich letztes Jahr auf dem vierten war, soweit ich weiß. Dann von den Girls die Topfahrer. Genau, aber ich hatte auch gedacht, dass jetzt irgendwie, weißt du, von den Dänen welche noch da sind. Oder, aber vielleicht denken die sich auch, ach komm Leute, nächstes Jahr, ich will mir jetzt nicht schon anschauen, dass ich nächstes Jahr wieder gepunished werde.
So halt einfach von jetzt an schon die ganze Zeit Albträume.
Genau.
Nee, also geil, und wie ist denn das jetzt, wenn da jetzt Präsentation ist da in Paris insgesamt schon Stimmung oder ist das noch nicht wirklich oder überträgt sich das noch nicht so oder ist da schon auch jetzt auch schon irgendwie Action?
Nee, also das habe ich jetzt nicht so gesehen. Was witzig war, wo du aus der U-Bahn gekommen bist, waren direkt diese Schilder, die man halt von der Tour de France kennt. Ja, ob das ist
Richtungsschilder
etc. pp. Presseraum, taff. Das kam mir dann wieder bekannt vor. Da wurde man hingeleitet. Aber es war jetzt nicht so wie sonst in Paris, dass da irgendwie schon die Plakate sind. Hier in 2 Wochen ist Finale Champs-Élysées oder in einer Woche geht's los oder so. Das jetzt nicht. Also im Festsaal waren klar die ganzen Vertreter, auch ein paar Leute von Teams konnte ich erkennen. Aber jetzt.
Hast du deine Bora-Freunde getroffen?
Nee, die hab ich nicht gesehen. Also ich habe von der Deutschland-Tour ein paar Leute getroffen, weil Deutschland-Tour ist ja auch ASO. Ja. Und habe mal mit denen geschnackt, wie es aussieht und was die Franzosen sagen oder beziehungsweise die ASO, die meinten auch, wäre super, also es wäre richtig geil gewesen. Letztes Jahr die Deutschland-Tour, weil war ja auch Top-Wetter, wir hatten ja da sehr, sehr gute Bedingungen. Und genau, das war, deswegen hätte ich vielleicht jetzt diesen weißen Pass, dann hätte ich da noch hoch in den VIP-Raum gehen können und noch Cocktails und connecten, aber gut, es ist ja dann auch immer sehr viel Sponsoring hier und da, wer ist noch dabei, tak, 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 die Connections zu machen und so, aber war auf jeden Fall, ich sag mal so, es war nice, weil du bist halt in diesem riesigen Saal und auch so der Sound, die Grafiken haben die auch ein bisschen abgedatet, also dieses Jahr die die Grafik von den Herren ist auch sehr, sagen wir mal, sehr arty. Ja.
Ah, krass, ja.
Also,
und peppig. Sieht aus wie so ein Comic aus den späten 90ern.
Genau. Und vielleicht hat
es unsere auch, Kindheit.
Genau, vielleicht hat es auch ein bisschen sowas damit zu tun, weil es im Guggenheim, Jeff Koons hat ja da auch diesen Doggy, diesen Hund, ja. Der so bepflanzt ist. Und das war auch so in der Auftakt-Animation war das drin. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, das ist mir aufgefallen. Natürlich auch der Sound, wenn dann die ganzen die Etappen gezeigt werden, ganz theatralisch und alles Mögliche. Ja. Genau, das ist der Style.
Ja, sehr gut. Und hattest du noch ein paar Fragen aus deinem Fragensticker? Du hast ja in deiner Story gepostet, dass die Leute Fragen stellen können. Ist natürlich die Frage, wie viel du davon direkt beantworten konntest, weil sie haben sich ja nicht auf die Bühne gelassen, die Schweine.
Genau. Ich stand auch erstmal, da gab es dann so ein Podest, wo die ganzen Kamerateams sind. Ich erstmal aufs Podest drauf, erstmal so rundum gefilmt. Dann kam auch einer so, ey, Entschuldigung, ist nur für die Presse. Und ich meine so, ja, ich bin von der Presse. Ja, weil sie haben gar keinen Ausweis. Ach so, nee, ich bin Spezialpresse. Kein Stress, warte, ich mach's gerade
fertig. Spezialpresse. Das ist, wirklich, das ist der perfekte Begriff eigentlich für das, was du machst. Ich bin Spezialpresse.
Genau. Ja, wie du schon angesprochen hattest, ich hatte ja auch den Fragesticker auf Instagram. Und viele haben mich darum gebeten, ob ich nicht Druck machen kann, dass die Tour de France in Frankfurt startet und in Offenbach endet. Oder in Offenbach endet Punkt, ja. Und in Frankfurt startet, was natürlich man gerne machen kann. Die Tour ist ja auch mal durch Frankfurt in den 70ern gefahren. Ja.
Na, sind die nicht auch, als die in Düsseldorf gestartet ist, war das 2017, sind die da nicht auch durch Frankfurt durch?
Nee. Frankfurt, das war irgendwie, ich weiß es nicht, 74, 75, irgendwie sowas, irgendwann in den 70ern. So.
Stimmt, wäre ja auch viel zu viel Free Smoke für Frankfurt gewesen, wenn sich Düsseldorf die Tour gekrallt hat für aberwitzige Millionen. Stimmt, genau, dann. Also, genau. Ja, und wir fahren noch durch Frankfurt und dann fahren wir noch da lang, die kriegen alle ein bisschen was ab hier.
Feldberg, machen wir doch den 1. Mai, den nehmen wir auch noch mit. Aber genau, zu den Fragen, gut, es haben ein paar Leute so nach Material und so weiter gefragt, gut, das ist jetzt nicht, sagen wir mal, bei der Präsentation wird es jetzt nicht gezeigt, welche Teams welches Material fahren, weil die sind dafür da, die Strecken vorzustellen und in der Hoffnung, dass halt das Material individuell von den Teams standhält, was eine perfekte Etappe für Pösti Power oder den Bolzminister ist, wurde ich auch gefragt. Wenn er natürlich der gute Mann nächstes Jahr am Start ist.
Wer ist der Bolzminister? Naja, Ackes oder was?
Der Bolzminister ist Lenny, soweit ich weiß. Kennt
er. Echt? Ist der offizielle Spitzname bei Wikipedia eingetragen?
Bolzminister, ich glaube, ist das nicht sogar. Wann ist denn das rausgekommen? War das da? Nee, das war sogar noch vor dem Giro, wo er die Ätna-Etappe gewonnen hat. Das war doch, gell? Lenny hat auch die Ätna-Etappe gewonnen. War das nicht letztes Jahr?
Boah, weiß ich jetzt nicht.
Doch, ich glaube schon. Wo ist er aus
Christi? Da muss jetzt wieder Fakten Max
ran. Das ist wieder der Faktencheck so. Ja, den Pösti, den würde ich doch direkt mal dem mal eine Ansage machen, da die zweite Etappe im Baskenland mit 209 Kilometer. Ich glaube, da ist er auf jeden Fall beschäftigt. Ja. Wird es auch ein bisschen hoch und runter gehen. Ich bin jetzt auch nicht der Profi, wenn es darum geht, die einzelnen Etappen den Fahrern zuzuweisen. Aber wenn er auf jeden Fall dabei ist, kann er auf jeden Fall ins große Blatt drücken. Inside News von Bora, gut, konnte ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. L'Étape du Tour wird geil, das ist ja dafür die Hobbyfahrer, das ist ja so das größte Hobbyrennen der Welt. Da geht es dann auch nochmal in den Alpen schön hoch. Also wer sich da anmeldet, der kann da auf jeden Fall ein paar Höhenmeter runterschruppen. Und genau, die Routen haben wir vorgestellt. Wann wird das kleine Blatt verboten? Ja, das ist eigentlich auch gut. Ja. Das BKA wird hoffentlich nächstes Jahr auch nochmal offiziell in der zweiten Reihe eingeladen. Weinschorlen-Counter. Eventuell, wenn ich der Elsass-Lothringen dabei bin, könnten wir das nachholen. Leider dort konnte ich jetzt, kam ich nicht in den Genuss von der Weinschorle. Genau, wo man in den Pyrenäen am besten noch hinfahren könnte, also für die Reiseplanung. Was wurde auch gefragt? Gut, ich meine, es gibt ja eigentlich nur die zwei Etappen. Das ist Po Richtung Larun und von Tarbes Richtung Couturet Cambasque oder so. Also das sind eigentlich die zwei Etappen, die da in den Pyrenäen sind. Das ist Etappe 5 und 6. Ja. Also am 5. und am 6. Juli müsstet ihr da in den Pyrenäen sein. Das liegt auch relativ nah beieinander. Und danach kann man auch noch mal schön am Atlantik oder im Biarritz die eine oder andere Auster verspeisen. Das ist so mein Tipp für die Pyrenäen.
Also wie gesagt, oder halt einfach 9 Tage am Stück in den Alpen.
Genau. Oder in den Alpen. Ja, also das ist ja dann auch noch ein bisschen näher von Deutschland aus.
Das ist eigentlich ganz geil.
Und es ist auch relativ, auch in den Alpen auch relativ alles wieder eng beieinander. Also es ist eingewuselt.
Das ist wirklich geil. Man kann eine Woche Urlaub in den Alpen machen und sich jeden Tag richtig schön Tour reinziehen. Erst selber fahren, dann irgendwo an der Strecke. Wenn man das richtig plant, dann kommt man da ja auch immer noch mit dem Rad gut durch. Das, das packen wir auf die, machen wir Liste.
Ja, das wird,
auf die Endlose.
Das wird gemacht. Genau.
Ja, geil, ey. Sehr schön.
Ja, es war jetzt gar kein deutscher Fahrer zum Beispiel. Also habe ich jetzt nicht gesehen bei den Präsentationen von den Fahrern und den Fahrerinnen, die dort am Anfang, was ich ja gesagt habe, eingeladen, da war jetzt kein deutscher Fahrer dabei. Aber gut, man sieht sie spätestens dann nächstes Jahr im Juli. Und was ist mir denn noch so aufgefallen bei der Präsi? Ich würde schon sagen, es waren bestimmt so 600 Leute da in dem Raum.
Krass.
Und nicht sogar noch mehr. Also es war voll. War wirklich, wirklich voll. Ja.
Stark. Ja, geil. Dann würde ich sagen, so viel zur Tour de France. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich war noch nie so richtig im Grand Tour-Fieber, aber irgendwie kommt es jetzt. Ich habe, also mein großer Traum aktuell wäre eigentlich, mir die 3 Wochen freizunehmen, dann jeden Morgen selber Radfahren und dann danach die gesamte Etappe gucken. Das wäre ein krasser Lifestyle für den Juli. Ich glaube, da bin ich nicht der Erste mit der Idee, aber das wäre auf jeden Fall geil. Funktioniert natürlich überhaupt nicht, aber schön wäre es.
Was ich auch noch, was vielleicht noch auch interessant sein könnte, ist zum Beispiel Prize Money.
Das ist ein guter Punkt. Wie sieht es da aus?
Bei den Girls habe ich das hier. Also wie gesagt, bei den Girls sind es 8 Etappen. Okay, hier steht 4 Flat Stages. Naja, also laut dem Profil finde ich es jetzt nicht so flach, aber gut. Tour de France ist eine Hilly Stage, geht erst los bei 4000 Höhenmeter insgesamt. und eine Mountain Stage mit Mountain Final finde ich jetzt aber auch ein bisschen. Naja, wie auch immer.
Bei den Girls. Ich sag dir, wie es ist. Einer lügt hier.
Einer lügt. Bei den Damen gibt es insgesamt 250.000 Euro an Prize Money.
Hey, Prize Money könnte man da auch sagen.
Und nochmal, und das, da drin sind aber auch 50.000 Euro für die Gewinnerin für die Overall Classification. Ja, das sieht so aus bei den Girls, weil die sagen ja auch immer bei Equal Payment. Ich guck mal, was bei den Herren drin steht oder ob die das auch. Bei den Herren sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es ein Total von 2,3 Millionen Euro.
Ja.
Für die Teams und die Riders und eine Null mehr 500.000 für den Gewinner des Gesamtklassements. Und ich gehe stark davon aus, dass diese 2,3 Millionen und diese 250.000 alles beinhaltet. Also gibt es ja auch
da gibt ja alles für alles Mögliche irgendwie
Geld.
Preisgeld für den die erste Ampel und fürs erste Ortsschild.
Genau.
Okay. Ist schon mal nochmal ein krasser Unterschied. Natürlich fahren die Männer auch deutlich länger. Aber ja, naja, Hauptsache
müsste das. Müsste man mal ausrechnen.
Ja, müsste man mal ausrechnen.
Oder gibt es bestimmt.
Wie viel das quasi auf den Tag? Und ich weiß auch gar nicht genau, ob es bei den. Das müsste man auch mal gucken, ob es bei den Frauen auch genauso viele Klassifikationen gibt, zum Beispiel bei den Männern auch diese ganzen Zwischenwertungsdinger und so. Aber interessant, ja, okay. Also noch nicht equal, würde ich mal behaupten. Klingt auf den ersten, also klingt jetzt erstmal, aber auch jetzt nicht so krass unfair bei den Frauen. Ja. Aber gut, muss man mal ausrechnen, was das tatsächlich auf den Tag sozusagen bedeutet. Aber klar, Gewinner 50 oder 500, das ist schon mal ein harter Spagat so.
Ja, ja. Also von den Trikots ist es gleich, von Gesamtclassification auch gleich, dann beste Team und Aggressive Rider ist auch gleich. Also für alle Mathematikerinnen, die jetzt zuhören, bei den Damen sind es 8 Etappen und bei den Herren sind es 21 Etappen. Bei den Herren gibt es 2,3 Millionen und bei den Damen 250.000. Rechnet uns das doch
okay, das mal geht, aus. Es geht sich auf jeden Fall nicht aus, weil es ist halt irgendwie so knapp über das Doppelte, was die Männer machen. Vielleicht kann da Mathematikerin Frau Dr. Marion mal den Taschenrechner schwingen und mal sagen, was das genau bedeutet. Und wir reichen das nach. Es ist auf jeden Fall, also equal ist es nicht. Daher mal gucken. Aber sie haben ja. Die haben ja auch nicht gesagt equal, oder?
Was?
Equaler.
Also wir haben sich auf jeden Fall, man hat aber gemerkt, dass es richtig geil ankam bei der Präsentation.
Okay.
Dass Tour de Femme letztes Jahr anscheinend sehr gut ankommt. Und wenn da die ganzen Sponsoren, das ist ja eigentlich auch immer so ein Ding der Sponsoren, ja, wenn es denen gefällt, dann sind die ja dabei. Und klar, und wenn ja. Das ganze Management dann auch damit zufrieden, dann ist es ja top. Also es sieht jetzt nicht so danach aus, dass das jetzt eine Sache von 2 Jahren ist. Und dann wird es wieder,
wieder
abgeblasen.
Ich finde auch, die Frauenrennen sind eigentlich meistens fast spannender zu gucken als die Männerrennen. Irgendwie ist das irgendwie dynamischer, da passiert irgendwie mehr. Bei Männerrennen ist einfach so, das ist so alt eingesessen, das ist so, ja klar, jetzt so mit den Neuen, so mit Pogacar und Van der Poel und so, da ist manchmal doch Überraschung drin, aber eigentlich läuft es ja dann meistens doch irgendwie so mehr oder weniger nach Schema F. Ja. Und bei den Frauen ist da einfach mehr Action und mehr Überraschung drin, so finde ich gut.
Und du hast halt 8 Tage. 8 Tage kannst du noch einbauen, dass du jeden Tag deine 2 Stunden Tour guckst, wenn bei den Girls irgendwie gefühlt 10 Minuten live übertragen werden. Als bei den Herren, da musst du ja dann schon wieder irgendwie den Jahresurlaub nehmen oder dir da irgendwie den halben Tag freischalten, wenn du dann manchmal so 2-3 Tage nicht schaust oder nur das Gesamtklassement abends mal die Zusammenfassung, dann bist du kurz so, wie gelb Trikot ist jetzt ihr? War das nicht so? Ah, okay, tick, tick, tick. Und von daher ist es so ein bisschen punchy.
Ja.
Auch bei den Damen.
Schön. Na dann, so viel zur Tour, jetzt wirklich. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, was einem auffällt bei Instagram, positiv oder negativ. Und mir ist wieder eine Sache aufgefallen, nämlich die Sache, die mich am krassesten zum Lachen bringt, aktuell. Also wirklich so, dass ich gucke auf mein Handy und muss plötzlich schallend anfangen zu lachen. Ich weiß nicht genau, was der Mechanismus dahinter ist, aber es gibt auch diese Reels, wo eine bekannte Musik läuft und dann plötzlich geht irgendwas schief und zeitgleich, wo was schief geht in diesem Video, setzt so eine Flöte ein, die halt voll schief weiterspielt, das Lied. Kennst du das?
Ja.
Ich habe da letztens wieder eins gesehen. Ich hau das in die Story da rein, da könnt ihr euch das angucken. Ey, ich kann nicht mehr. Das ist so ein einfacher Hebel, aber es ist einfach für mich persönlich extrem witzig.
Gibt es auch mit, ich glaube, mit Leonardo DiCaprio von Gang of the Wolves?
Bei Heart Will Go On gibt es das auch.
Oder so, wo er dann so, also ist auch gerade im Fahrrad-Contest. Und wenn wir gerade bei Instagram und so weiter sind, ist vielleicht ein bisschen älter her, ich glaube, es war so im Jahr, vor so einem Jahr im Algorithmus, da gab es irgendwie immer so Dudes, die so Oberschenkel hatten wie Bodybuilder, wo die Radhosen auch wirklich, also ist es jetzt ein Speedo oder eine Radhose, irgendwo in Miami, USA.
Genau, den kenne ich auch, diesen Miami-Typ.
Der so saustolz immer seinen Freilauf gezeigt hat. Kennst du das? Der dann immer so, und dann immer so, und ich denke mir so,
ja. Das ist aber auch, diese Freilaufgeschichte ist auch so dass, ich glaube, das ist ein, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das ist ein Coronial-Trend. Also das ist cool für die Leute, die das einfach noch nicht so lange machen mit dem Radfahren, die dann einfach beeindruckt sind von lauten Freiläufen. Was ja fair enough, bei uns war das einfach ein bisschen früher. Aber es ist witzig, wie sowas so eine Dynamik hat, wie das dann plötzlich hochkommt. Plötzlich irgendwie jeder so seinen Freilauf zeigt. So, keine Ahnung, ja, die sind laut. Ich weiß noch, wir hatten damals beim Team, also bei Team Standard, hatten wir Laufräder von Akros. Und die sind einfach so garstig laut, ey. Und das war einfach so witzig, weil du halt im Rennen immer gehört hast, so wenn du im Feld gefahren bist, hast du immer gehört, wo deine Leute sind. Weil wir einfach wie so ein fieser Hornissenschwarm da rumgerollt sind. Das war fies, ey. Das war so, dass ich, wenn ich morgens das Haus verlassen habe zum Training, habe ich im Hof immer mein Rad getragen, weil das einfach sonst viel zu laut war im Hof, dieses Geklacker. Das war krass. Da haben wir aber ein Video gemacht. Das kann ich auch mal raussuchen. Das packe ich auch in meine Story. Das ist ein Video, wo es tatsächlich nur um diesen Freilauf geht, aber das ist halt schon Jahre her. Und es war auf Mallorca. Das war geil.
Also ich meine, so lauter Freilauf ist auch nicht, also ich bin kein Fan von lautem Freilauf, was aber ganz praktisch ist für die Stadt, weil dann hat man, ich kenne wenig Leute, die eine Klingel am Rennrad haben. Ja. Wenn eigentlich eher im urbanen Bereich oder gerade in Berlin, weil man da ja ein bisschen länger braucht, um rauszugehen, von daher ist es schlau. Aber da ist ja so ein Freilauf sau entspannt. Wo ich es aber nicht so entspannt fand, ich weiß nicht, wer das war, aber auf jeden Fall auch jemand von Standard. Und dann bin ich auch mit dem immer Gravel gefahren. Dann ist man im Wald.
Und Shepard.
Richtig idyllisch. Ich so, ey Leute, sorry, also drückt jetzt mal rein, wir sind hier im Wald und schwimmen. Also, was heißt mal Ruhe, so weiß man, aber weißt mal schmalen, so, weißt klar. du so. Und dann hörst du mal.
Das ist aber witzig, weil da gehen ja so die Meinungen so auseinander. Ich kenne viele zum Beispiel, die auch Hope-Narben fahren und sowas, die das einfach geil finden im Wald, gerade auch, weil dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Wanderer oder Spaziergänger hören dann schon, dass man kommt. Und das war so witzig, da waren wir irgendwann auf der Eurobike und Shimano hatte uns dann so gezeigt, so war dann halt so voll geil, so völlig geräuschloser Freilauf und diese Superglide-Schaltung, wo auch das Schalten völlig geräuschlos ist. Und das war einfach eine Zeit, wo ich halt noch voll auf dem lauter Freilauf und Hauptsache die SRAM-Schaltung knallt mächtig beim Runterschalten war und dachte so, okay, was willst du mir hier verkaufen, wie langweilig ist das denn? Hauptsache es scheppert so. Aber ja, so sind da die Geschmäcker unterschiedlich. Aber ich find's tatsächlich komisch, wenn der Freilauf kein Geräusch macht. Das finde ich nicht cool.
Irgendwie. Aber ein bisschen muss man schon ein bisschen hören, ja. Ja, dass man weiß, wenn man irgendwie vorne fährt und der andere ist hinten drin und hast nur einen Freilauf, da denkst du, okay, Kollege, nee. Also wenn du schlau bist, trittst du ein bisschen Alibi rein. Aber
man kann es auch tunen, ne? Je nachdem, wie viel Fett du reinmachst. Und letztens hat mir jemand den krassen Tipp gegeben. Ich habe es nicht ausprobiert, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir vertrauen da einfach mal drauf. Nähmaschinenöl zu nutzen, weil das halt das richtig, dieses Ratchet-System, diese Feder richtig so richtig schnalzen lässt. Also okay, wer da Bock hat, mal ein bisschen zu tunen, ein bisschen Lärm zu machen, Nähmaschinenöl.
Wenn wir schon gerade so ein bisschen bei Bike-Nerd Gesprächen sind, war ja auch jetzt über die letzten, würde ich sagen, über das letzte Jahr, anderthalb Jahre sind ja auch nochmal diese Ceramic
Speed, diese oversized
Pullis. Genau, die so groß sind wie so ein Pizzateller, die irgendwie gefühlt 600 Euro kosten und alle sagen so. Ja. Also, Watzlaw habe ich mal gefragt, was ist da los? Der meint, die sind aus Keramik, die sind.
Die Lager sind geil. Halt krass.
Genau, die Lager. Wie beim, irgendwie so ein bisschen vom Skaten gab es das ja auch. Es gab ja Swiss Bones. Ich weiß nicht,
so Skaten gab es so, früher bin so. Ich nicht so drin. Bei Jojos, weiß ich noch, gab es 4 Kugellager oder 2 Kugellager.
Beim Skaten gab es die klassischen und dann gab es nochmal Swiss Bone. Die waren dann die normalen Kugellager, die haben irgendwie, keine Ahnung, 30er gekostet. Und dann die Swiss Bone, die waren dann halt auch mit Keramik, die haben dann irgendwie gleich 120 Euro gekostet. Mhm. Und haben dann unendlich gerollt. Und das ist dann so dasselbe wie.
Naja, und der Vorteil daran ist tatsächlich auch, dass du, also ich bin es noch nicht gefahren, aber klingt für mich logisch, durch diese großen Schaltröhrchen hast du halt die Krümmung der Kette wird halt deutlich verringert. Also nee, die Krümmung wird erweitert sozusagen. Also die Kette muss nicht so eng um die Kurve rum. Und genau. dadurch soll das halt besser durchlaufen. Was natürlich irgendwie so ein bisschen, wenn jetzt alle auf hinten kleinstes Ritzel 10er und dann hast du aber dann so ein Oversized Pulli, vielleicht hilft das dann irgendwie nochmal. Aber das soll helfen. Und was ich tatsächlich von Ceramic Speed schon mal benutzt habe und was ich immer benutze und was halt krass hilft, weil es auch so auf Wachsbasis ist, halt dieses UFO-Drip. Ne? Das ist halt kein Kettenöl, das ist Kettenwachs. Ey, und das ist der Shit. Ey, das hat wirklich, muss ich ehrlich sagen, also hier nochmal ganz kurz, das ist keine Werbung, ich kaufe mir den Scheiß immer. Das ist auch sauteuer so. Aber das ist halt so krass, weil du hast halt deine Kette, weil jeder kennt das, so Kette mockig, eklig, schmutzig, quietscht, irgendwas so. Und das ist damit tatsächlich erledigt. Ne? Das ist jetzt so gerade QVC-Show. Aber das ist halt wirklich, die ist halt trocken, die Kette, aber du hast halt dieses Wachsding da drin, diesen Wachsfilm, ja. die wird nicht schmutzig. So, das zieht halt keinen Dreck an. Das ist halt wirklich geil. Also wenn ihr euer Leben erleichtern wollt, dann macht ihr das am besten damit.
Der Patrick, wo wir damals in Marokko waren und da durch die Gegend gewattnet sind, und der hatte mir nämlich auch gesagt, was hast denn du für ein ich hab halt ein Fahrradöl für Trockner, meinte er, er hat auch Wachs, das ist der Shit, das ist wie so ein Deo-Stift, tust du einmal drauf und musst du gefühlt alle 10 Jahre mal entwachsen oder so, und es hält dein Leben lang, also jetzt mal so überspitzt gesagt, und halt, was auch ein Punkt war, halt mit dem ganzen Dreck, also gerade wenn es da irgendwie so staubig ist, so dachte ich, korrekt, check ich mal aus. Aber ich habe gefühlt von, was hatten die mir zu, also auch keine Werbung, Dynamic, die hatten mir letztes Jahr auch mal ein komplettes Set zugesendet. Die sind ja auch von EF, Education First, das Team. Und da habe ich gefühlt noch gute 50 Liter zu Hause. Also bis ich in den Geschmack von Wachs komme, muss ich entweder einige Ketten auseinandernehmen oder halt ordentlich ölen. Aber genau, das ist dann irgendwann.
Genau. Falls sich jetzt hier jemand inspiriert fühlt, wichtig ist bei dem Wachs, also vor allem bei dem UFO-Drip-Ding, du musst die Kette vorher komplett entfetten. Also du musst die abmachen, in so ein Entfettungsbad machen, weil sonst bringt es halt nichts, weil dann hast du so eine Fett-Wachs-Mischung, das hilft dir dann auch nicht weiter. Und das ist halt ein bisschen aufwendig, das muss man halt machen, beziehungsweise dann machen lassen beim Radladen Einkommen. Seines Vertrauens. Ja, musst du halt loswerden, diese ganze Fabrikschmodder, der da noch drin ist. Einmal komplett trocken machen, das Ding, und dann ist halt echt krass.
Dann geht's ab. Doch, jetzt wo du es sagst, ich glaube, Cross-Toni kennst du ja auch aus Berlin.
Ja, klar. Stolle, liebe
und
Grüße.
Genau. Und der hatte vor anderthalb Jahren oder 2 Jahren habe ich so ein Video, hat er so ein Dings gemacht, so der hatte dann halt seine Kette auf dem Herd gehabt, halt so im Topf. Ich denke mal so, also jetzt
kocht der Crack.
Jetzt Ketten. Jetzt, also so vorm Wettkampf esse ich meine Kette. Und dann, nee, wie du halt gemeint hast, es muss, weißt du, wenn man dann von Öl auf Wachs oder von Wachs auf Öl oder whatever, erstmal einkochen, tack und also von daher, wenn ihr euch Wachs kauft, auch nochmal schön erstmal einen Topf.
Ja, macht euch da den Aufwand, weil es lohnt sich dann, dann hat man echt krass seine Ruhe damit. Das ist wirklich eine Nerd-Talk-Empfehlung hier. Ich hab noch mehr Empfehlungen, eine Nicht-Rad-Empfehlung. Schieß los. Eine geile, krass geile Doku auf Netflix, nämlich wir als Radfahrer, meiner Meinung nach, lieben ja nicht nur die Freiheit, sondern wir lieben ja auch die Geschwindigkeit.
Ja.
Und da kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen, Hitting the Apex, eine Doku über 6 MotoGP-Fahrer, also Motorradfahrer, und die ist einfach krass gut gemacht. Super spannend, dramatisch. Ich hätte fast ein Tränchen verdrückt an einer Stelle. Einfach krass geil gemacht. Und was man sieht, ist, was das für gestörte Typen sind, was für die reden dann auch von Gladiatoren, und das stimmt halt auch, das ist halt gestört. Ne? Die legen sich halt ständig irgendwie mit 250, 300 km ab, stehen wieder auf, fahren das nächste Rennen. Oder brechen sich einfach auch irgendwie einmal am Wochenende Schlüsselbein, fahren am nächsten Tag wieder mit Platte drin. Also wirklich auch einfach eine gut gemachte Doku, die ist von von Brad Pitt produziert und der spricht die auch und das ist halt auch geil.
Ne.
Ja.
Echt?
Ja.
Fährt er auch Motorrad oder so? Ist der da
wahrscheinlich ein bisschen so? Okay. Wahrscheinlich fährt er ja auch, aber jetzt nicht so, also weiß nicht, ob, also der spielt keine Rolle in der Doku, der spricht die halt. Und das ist halt auch nochmal geil, wenn du halt so eine bekannte Stimme hast, die dir das da alles erzählt, dann soll das schon.
Geil. Apropos Netflix, jetzt wo du es gerade sagst, das wurde auch mehrmals erwähnt bei der Vorstellung von der Tour. Auch der Christian Prudhomme hat da schon erzählt, so nächstes Jahr
kommt
die Netflix. Die haben ja letztes Jahr gedreht während der Tour de France. Die waren auch auf der Abschlussparty
von Bora
Hansgrohe. Sind die da auch rummarschiert? Das war ganz witzig und das hat er auch nochmal angeteased.
Wann kommt das raus?
Irgendwann nächstes Jahr. Also ich denke, im besten Falle sollte es eigentlich vor der Tour kommen, dass es halt nochmal richtig heiß wird, dass es dann halt vielleicht so einen Effekt gibt wie bei der Formel 1, wo auf einmal dann alle wieder Formel 1 gucken oder so. Aber ich freue mich ja auf die Jan-Ulrich-Doku.
Ja, die
ich hatte eigentlich gedacht, der wäre am Ende da. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn er da wäre.
So Cameo, einfach so, als Pressesprecher.
Genau.
Ja, geil. Nee. Sehr witzig. Ich hab noch eine Bezugnahme auf unseren Beinlinge-Knielinge-Talk vom letzten Mal. Nämlich ein richtiger Einwand. Unser aller Freund Andi Stauf meinte, dass die Knickerbocker, die Dreiviertelhose, einen entscheidenden Vorteil hat, wenn man gerne Knielinge trägt, aber nicht möchte, dass die so ein bisschen einschnüren und so ein bisschen zwicken. Ist ein berechtigter Einwand. Oder verrutschen. Ist ein völlig berechtigter Einwand. Vor allem, wenn man, wie es ja bei mir im Winter auch gern mal der Fall ist, wenn die Fitness nicht mit dem Ästhetikverständnis mit einhergeht, dann kann es schon mal sein, dass so ein Beinling mal einschneidet. Und da muss ich tatsächlich mal eine Sache, auch wieder unbezahlte Werbung hier natürlich, da gibt's eine Lösung. Ich kenne es von Paranormal, gibt's wahrscheinlich auch von anderen Marken. Die haben oben nicht so ein, die haben nicht so ein Bündchen, also die haben nicht so ein, das ist wahrscheinlich irgendwie so Lasercut oder so, die haben halt nicht so einen harten Abschluss.
Ja.
Und das heißt, die schneiden nicht ein, du siehst es also von außen nicht. Und die haben auch noch einen anderen Vorteil, die haben auf der Außenseite des Bindings so Gumminoppen. Das heißt, die Hose verrutscht nicht. Und das ist super ausgecheckt, weil das nervt mich so krass, wenn du halt irgendwie im Winter fährst und irgendwann rutscht dir die Hose so hoch, dass du einfach so viel Material irgendwie im Schritt und in der Hüftbeuge hast, dass das dir die ganze Zeit stresst. Das nervt krass und das ist eine ausgecheckte Variante. Ich keine Ahnung, ob die da irgendwie Patent drauf haben oder so. Müsst ihr euch mal schlau machen, ob es das auch von anderen Marken noch gibt. Aber ich kenne es von, ich habe das bei Paranormal gesehen. Das ist eine krass gute Variante für Leute, die gerne einfach keine Dreiviertelhosen tragen wollen.
Ich glaube, bei wo war das? Ich habe auch einen Einsatz Binding. Boah, die habe ich auch schon seit 150 Jahren von Asos, hatte ich mir die damals mal. Also schon 5-6 Jahre, da hatten die auch sowas.
So eine
extra Gummierung, sowas, was dann
nochmal so. Ja, genau, einfach auf der Außenseite, dass es halt die Hose daran hindert, hochzurutschen. Oh. Weil es gibt nichts Schlimmes. Ich habe mir mal Beinlinge gekauft, Knielinge gekauft und dachte, geil, das ist jetzt die Lösung, weil ich liebe Knielinge. Und die sind aus irgendeinem Grund, die haben so eine rutschige Oberfläche und die Hose wirklich, noch bevor du auf dem Rad bist, weil du 5 Meter gelaufen bist, sitzt die einfach die komplette Hose im Schritt. So, ey, das ist so nervig. Ich habe die, glaube ich, einmal getragen.
Ja.
Oder dann nochmal probiert und wieder enttäuscht. So, also das, sowas ist so nervig. Daher, das ist.
Und dann gehst du in den Radladen und sagst das denen dann so: Ja, das ist wie beim Trikot XS. So. Okay. So, okay, nur das ist jetzt nicht groß. Immer alles gleich in XXS. So. Nee.
Das ist tatsächlich auch so ein Ding, ne? Dass man ja in Radklamotten absurde Größen kauft. Ne? Das ist ein ganz komisch. Ich weiß nicht, was der Grund ist, ob man sich dann besser fühlen soll, aber also zum Beispiel, ich trage bei Trikots, ich bin 1,87 und keine Ahnung, 80 Kilo, ich trage halt S. So, das ist, wo bin ich denn eine S? Ganz, ganz merkwürdig. Und also das, aber gut, ist wahrscheinlich auch körperbauabhängig so, aber guck mal, wenn du normale Klamotten kaufst, wirst du ja niemals dir eine S holen. Du bist ja auch groß und sehr schlank, aber du wirst dir eine L holen. So. Und dann hast du. Das ist halt der tricky Part, ne? Dann hast du halt Leute, die das nicht wissen, die halt neu in den Sport kommen und sich denken, so, ja, klar, Oberteil habe ich immer L. L kaufe ich mir und dann, keine Ahnung, geht man ja auch nicht davon aus, dass das so falsch ist, ne? Wenn man sich was holt. Ja, und dann sitzt du halt auf dem Rad und hast so ein Trikot, was dir am Arsch runterhängt. Ist auch nicht schön, ey.
Ja. Oder Generation, ich kenne es von meinem Vater. Ja. Mein Vater, der ist immer auf Asos unterwegs. Und du weißt ja selber, diese Hosen oder die Trikots, also damit kannst du eigentlich schon gefüllt einen Satz Felgen kaufen, so, ja. Jetzt mal überspitzt gesagt. Und dann hat der sich vor 2 Jahren oder so auch so eine Asos-Hose und ich weiß, Vater, länger ist es sogar noch her, da waren wir in Frankreich und waren wir mit Freunden Radfahren und dann meinen die auch so, ja, hier, Patrick, hast du eine Windel an? Mein Vater, warum eine Windel? Das hängt da hin, was, nö, das ist meine Größe und so, klar, also es ist auch verständlich, dass man jetzt als, als Vater jetzt nicht irgendwie mit XS durch die Gegend rennen muss, so. Da meinte ich auch so, ey, komm, ey, wenn man da im Laden ist, so ist immer eigentlich besser eine Nummer kleiner und so. Klar, ist auch nochmal eine andere Generation. Wenn du dir die Tour de France in den 70er, 80er, da hast du das Gefühl, die fahren alle Oversize. Ich wette mit dir, würde der Trikot-Style ab nächstes Jahr wieder Oversize gehen. 1,5 Jahre später würden alle wieder in so Oversize, so wie im Gravel-Bereich mit T-Shirt durch die Gegend fahren. Und dann habe ich ihm irgendwann mal meine Hose in L gegeben, weil da sind wir Rad gefahren. Da meinte ey, guck mal, Vater, probier die mal an von mir, die ist L. Und er sagt, nee, er braucht der größere. Ich so, nee, check mal aus. Und er war dann so richtig erstaunt. Krass, das passt ja, das ist jetzt auch gut und so. Und ich hab sonst meine Hose, die habe ich schon seit 150 Jahren und so. Ich weiß, Vater, Leder, alles kein Ding, glaube ich. Aber probier mal L und nee. Aber ja, gibt's recht. Ja.
Aber so ist es. Da gibt's eine für mich persönlich einfache Faustregel, nämlich Trikot sollte nicht über den Hüftknochen gehen, wenn man steht. Das sollte das Ding sein. Und wenn ihr dann denkt, aber dann sieht man ja so halb den Bauchansatz oder den Ausschnitt von der Bib-Shorts, dann sage ich euch, na und? Ihr steht ja nicht auf dem Rad. Ihr sitzt ja nach vorne gekrümmt auf dem Rad und da ist es auch völlig in Ordnung, dass es, wenn man steht, da vorne so ein bisschen rausguckt. Das ist halt auch so immer dieser Irrglaube, dass es halt gut sitzen muss, wenn man im Stehen das anprobiert. Das ist falsch. Ich weiß noch, früher unsere Rennanzüge, konnten wir gar nicht aufrecht stehen. So, die waren halt so tight und so eng, dass die halt nur, die haben halt wirklich nur funktioniert, wenn du nach vorne gebeugt warst. Dann hatten wir so Teammitglieder, die dann so da anprobiert, so, nee, viel zu klein, kriege ich gar nicht zu. Ich so, ja, dann beug dich doch mal nach vorne. Ah, okay, so funktioniert das Ding.
Und dann sieht er dann so am Laufen.
Ja. Ja, das ist halt echt das Ding, dieses auch so ein bisschen, in welchem Kontext man es anprobiert und in welchem Kontext man es trägt. Also scheut euch nicht, Trikots zu tragen, die vielleicht so ein bisschen Bauch zeigen, wenn ihr gerade steht oder am besten Fall noch die Arme hochmacht, ja, dann rutschen die halt hoch. Ist halt so. Ja. Aber es macht
teilweise, auch nicht. Und teilweise sind ja jetzt auch die Hosen, habe ich jetzt auch gemerkt, die gehen ja auch teilweise auch ja fast bis an die oberen Rippenbögen.
Also so, ist im Winter geil. Im Winter geil. Achtet darauf, dass eure Winterhosen so schön hochgehen. Das ist wirklich Gold wert, ey.
Für die Nieren.
Ja, für Nierchen.
Dass die schön warm sind. Was ich aber zum Beispiel noch nie ausgecheckt habe, gut, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt so jemand bin, außer man fährt da jetzt durch den Nordpol, aber es gibt ja so Einlagen für Rennrad oder Gravel-Schuhe oder was weiß ich, die dann so, weißt du, so wie so Wärmepads, die dann so
elektronisch sind. Das ist aber bestimmt geil. Ja, wie lang hält es? Sind das so Knickdinger, dass man die so knicken muss und dann werden die aktiviert?
Nee. Das ist richtig so mit so Verkabelung. Ich denke mal, mittlerweile gibt es vielleicht auch noch Wireless oder so. Ja, dass du es wieder auflädst. Weil es gibt die, weißt du, von DM oder
was meinst du? Diese Knickdinger, die man so in Handschuhe machen kann und so.
Genau. Und ich glaube, ich kannst du dann immer mal wieder aufkochen und dann so. Ja. Aber es gibt auch so, das kommt dann irgendwann immer im Winter, wenn man dann auf Instagram ist und dann sieht man irgendwelche Produkte, wo die denkst so, okay.
wie dieser Sattel mit dieser Rückenstütze, kennst du das? Das Bild ist so irgendwie durch Instagram gegangen. So ein Pseudoprodukt, wo einfach so ein Sattel und der hatte so eine Rückenlendenstütze so einfach und irgendein findiger möchtiger Entrepreneur sich überlegt, das ist eine gute Idee und es hat mich völlig bescheuert, aber ja, so eine Dinge gibt's immer wieder.
Also sowas habe ich auf jeden Fall noch nicht ausprobiert. Also das ist halt so mit so Elektronik, kannst du einstellen, dass die Füße warm werden und dies das und dann denke ich mir auch so, ja gut, kannst du ja, also ja. Aber
hey, für Leute in Regionen wie Nordskandinavien, die im Winter trotzdem dann mit dem Fatbike da durch die Gegend fahren, ist das vielleicht ganz geil.
Ja.
Was aber ganz geil ist, es gibt ja diese, jetzt hier richtiger Tech-Talk, es gibt ja diese Schuhtrockner. Hab ich nicht, aber finde ich geil. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ich hab das mal auf Mallorca gesehen Und das ist, da legst du so, das sind so, sieht aus wie so eine Computermaus, auch am Kabel. Und die packst du einfach in die Schuhe rein, wenn die nass geworden sind. Und dann ist das irgendwie, ich weiß nicht, was die Technologie ist, ob das irgendwie so Infrarot oder so ist, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall trocknen die Schuhe dann. Das ist halt super geil. Kannst am nächsten Tag trockene Schuhe wieder anziehen. Weil das ist halt das Nervigste, wenn du ein paar Schuhe nur irgendwie mit hast, bist im Urlaub und dann regnet es und dann hast du am nächsten Tag oder bei Rennen, das ist auch nervig, ey.
Ich kenne es nur vom, oder doch klar, vom Fahrradfahren auch, ja. Aber beim Surfen damals hatte ich das auch mal. Wenn es dann irgendwie zum Herbst hinging und man hatte nur ein Neo, das hat man dann so eine Saison, zwei Saisons gemacht. Gut, so ein Neo ist auch nicht billig, aber irgendwann hat man gesagt, gut, schlägt mir jetzt einen zweiten zu.
Alter, wie kommt man denn da rein?
Es gibt einen Trick, wenn der Neo noch nass ist, also den Neoprenanzug, Wellenreiten, du nimmst einfach eine Plastiktüte, tust du deinen Fuß rein und dann kannst du ganz einfach, glitzt du durch die Beine, durch die Beine durch und so gut. Ich meine, du machst den zu und läufst einmal ums Zelt oder ums Haus, dann ist das Ding auch warm, aber du stehst morgens auf, es sind so 6 Grad, 7 Grad.
Boah, das klingt unangenehm. Das ist wie aber das, was wir
lernen. Weil das Wasser ist ja sau warm.
Und dann hast du aber dann das ist so dieses, boah, das ist so in nasse Sachen rein. Das ist so wie was wir letztes Mal irgendwann schon mal hatten mit diesen Neopren-Handschuhen, wenn man die irgendwie zwischendurch mal ausziehen muss, weil man keine Ahnung was machen muss und dann die wieder anziehen muss, dann sind die ja egal, ob es regnet oder nicht, die sind von innen ja nass durch den Schweiß. Das ist so.
Hattest du auch gesagt, dass die Hände danach stinken, wenn du in diesen nassen...
Ja,
genau, weil ich hatte letztens Training mit meinem Kelvin gehabt, The Dog, und der
hat... Das ist so CrossFit, wa? Macht ihr?
Der macht im Endeffekt ein Punishment, würde ich mal sagen. Der punisht dich richtig
hart. Ab wann ist die Sportart Punishment olympisch eigentlich?
Genau, ab wann ist Punishment olympisch? Und der macht halt nebenher noch so Kickboxen und so. Und der hatte mir nämlich das auch gesagt, dass er aus den vielleicht gibt es ja hier ein paar Kickboxer, die zuhören, oder Kickboxerinnen. Da gibt es da einen Trick, vielleicht kann ich dann so ein bisschen punkten beim Dog. Und dann punisht er mich nicht so hart, wenn ich so einen Trick habe. Warum dann die Hände aus den, was sind das, Boxhandschuhe oder so, nicht so hart mockern oder so. Weil ich meine dann nur zu dem, krass, sowas Ähnliches gibt's auch. Oder dasselbe gibt's eigentlich beim Radfahren, wenn du in den Neo-Handschuhen bist.
Ja. Genau. Ja. Ey, apropos Sport, den du noch nebenher betreibst, wie war denn dein Yoga letzte Woche eigentlich?
Ah, geil, das hat richtig Bock. Oh, das hat so gut getan.
Und was machst du jetzt regelmäßig?
Weil das ist halt jetzt Freitag um 20 Uhr und wie hatte ich ja gesagt, davor war das immer mittwochs und Freitag und Mittwoch hatte ich immer meine Gravel-Runde und es ist Freitag um 20 Uhr und was auch geil ist, das ist nicht 60 Minuten, sondern 90 Minuten, anderthalb Stunden.
Krass.
Sprich, das heißt, man hat dann auch so Zeit, um reinzukommen, beziehungsweise auch runterzukommen und es ist jetzt nicht so... Jo Leute, der Arm geht jetzt hinter den Rücken und den Kopf dreht ihr um 360 Grad und das Ganze nochmal als Handstand und so, weißt du? Und danke, dass ihr hier wart, bis zum nächsten Mal so. Es war eine kleine Gruppe, wir waren 4 Leute. Es war bei mir um die Ecke, also mit dem Fahrrad super erreichbar. Bisschen gedämmtes Licht, dann hattet ihr auch so ein bisschen Sound gemacht. Da war ich erst so ein bisschen skeptisch, so hatte ich so noch nicht, aber war saugeil. Die hatte eine saugute Stimme, die das so... erzählt hat, was man machen muss und es ging dann los und los und los und irgendwann war dann so, ja und jetzt den rechten Arm hier und da und dann nach links und alle drehen sich nach links, ich nach rechts, ah fuck, okay und dann musst du ja immer so mit dem musst du ja immer einatmen, ausatmen, also beziehungsweise immer, meinte sie auch immer, denkt dran immer zu atmen, gerade wenn man die verschiedenen Übungen und so weiter macht. Ey, und da waren so 2-3 Übungen dabei, da dachte ich mir auch so, mein lieber Scholli, Alter. Also es hat entspannt angefangen und dann gibt es halt so ein paar Positionen von den Beinen, wie man sich halt so halt dreht, verrenkt, oder was heißt verrenkt, das ist immer so negativ belastet. Aber das war auch nicht ohne, wo ich dann gemeint habe, und sie meinte, wir atmen nochmal aus, nochmal ein. Ich meine so hoffentlich nur noch einmal und ausatmen und so, weil ich kippe gleich um so mäßig. Aber nee, es hat sau Bock gemacht, es hat sau gut getan und ich hatte ich schwör's dir, ich war von Freitag bis Montag, Dienstag, mein Körper war wie so ein Gummiband, das war richtig gut. Also ich war richtig geil, komplett durchgedehnt so und ich habe auch wieder gemerkt, mit dem Fahrradfahren und Schreibtisch sitzen, Du sitzt, also wenn die sagen so, ja, beugen Sie sich mal nach vorne und alle sind da schon mit der Stirn auf dem Boden und du kommst gerade mal mit den Händen an die Knie, so jetzt gesagt, ja. So, weißt du. Am Ende der Stunde kam ich auch mit den Händen auf dem Boden, mit der flachen Hand auf dem Boden, ist kein Problem.
Wirklich?
Aber wenn man das dann mal am Anfang macht, dann bin ich auch so, also es war sehr, sehr
angenehm. Wie ist es so, gibt es da so verschiedene Stufen? Bist du da in einer fortgeschrittenen Klasse oder ist es so free for all und jeder so, wie er kann?
Genau, das ist so free for all und es ist so, die Leute, die da waren, der eine ist der Nachbar von unten drunter, die zwei anderen, es war noch ein Girl und ein Typ, die hatten auch schon öfters gemacht. Sie hat auch am Anfang gesagt so, ey, hier ist jetzt auch, die meinte so, ach geil, jetzt hast du auch endlich mal geschafft nach 7 Monaten. Und ich so, ja, jetzt bin ich endlich da. Und hat gesagt so, ey, ich mache einfach so den Style und guckt einfach, wie ich es mache. Und sie hat alles immer so erzählt. Aber gut, klar, wenn du irgendwie den Körper um 180 Grad verdreht hast und die Person ist vor dir, willst du es sehen. aber sie meinte dann auch, ihr guckt einfach so weit, wie ihr kommt. Und ich kam mit dem Level, kam ich saugut mit. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass sie gesagt hat, so, ich hoffe, jeder hat schon irgendwie 10 Stunden Anfänger-Yoga gemacht. Und
sie meinte schwarzen Gurt in Yoga.
Genau, so, ey, wenn ihr merkt, so, ey, das ist okay, die Übung, könnt ihr das Tempo mitmachen, wenn du merkst, so, oh, das ist dir zu schnell, dann mach einfach ein bisschen langsam, also das war völlig okay, also das war jetzt nicht so Competition-Yoga-mäßig, war auch schon anspruchsvoll, so nach einer Stunde, keine Frage, aber es war jetzt nicht so, dass du da 6 Monate in Indien trainieren musstest, um da mitzumachen.
So, konkrete Frage, könnte jemand, der... Stell dir vor, du kennst jemanden, der noch nie in seinem Leben Yoga gemacht hat. Könnte der da hinkommen und mit dir da Yoga machen?
Ja, schon. Doch, auf jeden Fall.
Da machen wir das, doch, Julie.
Und es ist halt auf Englisch. Und dann bist du echt so Anspannung und dann hat die irgendwann so ein paar Körperteile gesagt. Ich so, fuck, was ist das? Bei der Stirn wird es nicht sein. Und dann immer so alibimäßig zu meinem Nachbar geguckt. Okay, stimmt.
Ah, das ist rechte Bein.
Klar. Also du lernst auch noch was über die englische Anatomie. So, das ist gut. Geil. Und nee, aber war cool, sag Bescheid. So. Und ich finde es halt cool für den Start ins Wochenende, abends 8 Uhr. Du bist dann da um, was war das, 9:30 raus.
Und dann erstmal schön nach dem Yoga entspannt einsaufen gehen.
Und dann, genau, und dann geht's auch runter, das Wein und das Bier.
Und, richtig schön Schock für den Körper direkt.
Richtig, genau, ab in die Kneipe mit der Yogamatte in die Kneipe, durch die, das Bier durch die
Yogamatte. Einfach schön, 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 schön Tornado durch die Yogamatte.
Genau.
Und ab dafür, ey. Und dann ja. Hier abwärts schauender Hund, Game Over. Ja, über den Barhocker. Lass das mal machen. Ich komme da mit. Ich wollte das schon immer machen, aber ich werde das alleine nicht machen. Deswegen komme ich da mit dir mit und probiere da nicht zu unangenehm aufzufallen.
Nee,
und dann machen wir endlich hier unseren Yoga-Podcast.
Ja. Und ich hatte auch das Yogi, ich hatte auch so das Yogi-Shirt an, was ich damals gemacht habe. Ich habe gedacht, okay, komm. Schöne. Und die dann so, oh, damn, that's an awesome shirt. What it is? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mein Yogi-Shirt, so hier so rechts Mandala, wie bei den Hells Angels am Ellenbogen. Und die so, oh, nice. Wait, Schmerz ist dein Meister. Oh, awesome.
Sehr geil. Ey, dann machen wir jetzt hier mal einen Deckel drauf und würde sagen, wir sehen uns beim Yoga.
Genau, machen wir
geil. Das. Schöne Zeit hier noch in Paris und wir hören uns. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Geht ja gerade erst los und bleibt geschmeidig.
Genau. Danke fürs Einschalten.
Danke fürs Einschalten. Bis dann, Julie.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tag.